allerdings nicht der Fall ist, wie ihr euch jetzt gerade überzeugen könnt. Und so freue ich mich, dass einige Menschen hier sind. Und wir haben heute Ostern. Damit das keiner vergisst, habe ich da auch das entsprechende Bild hingehängt, fotografiert gewissermaßen. Hatte ja wie immer nach Bild für Ostern geguckt und das ist echt komisch. Also wenn man Ostern eingibt bei Google, dann kommt tatsächlich wie nur sowas raus oder Schokoladenhasen. Schokoladenhasen wollte ich nicht an die Wand werfen, weil ich dachte, dass ihr dann vielleicht alle Hunger kriegt. Deswegen habe ich die drauf getan, wobei man da vielleicht auch Hunger kriegt, wenn man die sieht. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass die religiöse Bildung in Deutschland abnimmt und zwar eklatant. Also falls ihr da mal Statistiken seht, guckt euch die entweder nicht an oder macht danach etwas Positives, weil das da kann einem wirklich ganz anders werden und Angst und Bange werden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber der Deutsche Osten ist die atheistischste Region der Welt derzeit. Also es ist unglaublich, irgendwie wie wenig Glauben da noch ist und auch wie wenig Kenntnis von Jesus und dem Kirchenjahr und religiösen Dingen es überhaupt da noch gibt. Das ist natürlich umso komischer, als ja eigentlich die Reformation irgendwie aus Sachsen und der ganzen Gegend kommt und eigentlich müsste das ja so richtiges christliches Kernland sein. Das scheint aber nicht so zu sein, sondern es ist also tatsächlich so, dass wenn man Umfragen macht, und das gilt glaube ich sogar für überall in Deutschland, wozu Ostern da ist oder was Ostern gefeiert wird, dann bekommt man wirklich sehr oft Antworten, die mit Hasen zu tun haben und mit Eiern und vielleicht noch mit germanischen Festen. Aber es dauert schon eine ganze Weile, bis man dann auf die richtige Antwort kommt, nämlich dass Ostern mit Jesus Christus zu tun hat. Und das heißt für uns, glaube ich, dass wir einen gewissen Bildungsauftrag mittlerweile haben. Also es ist nicht mal nur ein Evangelisationsauftrag, sondern es ist schon auch ein Bildungsauftrag, den wir für unser Land hier haben. Und wenn wir den nicht wahrnehmen, dann wird Ostern bald ausfallen. Ja. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal die ganze grausame Wahrheit, völlig ungeschminkt, so wie das halt ist. Und daran wollen wir arbeiten und deswegen habe ich auch ein kleines Quiz mitgebracht heute. Habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Fragen mitgebracht, die es im Multiple-Choice-Verfahren zu beantworten gilt. Und ich wollte einfach gerne mal eure Bibelfestigkeit überprüfen und denke ja mal, dass die meisten von euch schon mal die Bibel gelesen haben, sich so ein bisschen auskennen mit kirchlichen Bräuchen. Und so werden wahrscheinlich einige von euch sehr einfach auf die Lösung der Fragen kommen. Ich habe keine Geschenke mitgebracht oder irgendetwas, was ich verteilen kann. Das heißt, irgendwie es geht hier rein um die Ehre, weil ich einfach dachte, das wird euch wesentlich mehr anspornen, als wenn ich da jetzt noch irgendwelche Belobigungen dazu vergeben habe. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie viele Leute hier alle Fragen korrekt beantworten können. Und vielleicht wird es auch so eine Art Wiedereinbürgerungstest, den es ja in Deutschland jetzt auch seit einer ganzen Weile gibt. Vielleicht machen wir auch so einen Eingemeindungstest dann mal, dass wir dann draußen abfragen, was Menschen an religiöser Bildung mitbringen und dann mal gucken, ob sie hier rein dürfen oder nicht. Die erste Frage ist natürlich ganz einfach, nämlich was feiern wir an Ostern? Und die Möglichkeit A ist die Wintersonnenwende. Möglichkeit B, den Tod Jesu. Und Möglichkeit C, die Auferstehung Jesu. Sören, D steht nicht zur Auswahl und Alex, hier ist mein Handy, ruf jemanden an. Ist schon mal sichergestellt, dass du nicht mich anrufst. C? Okay, es wäre C, wenn es nicht so positiv klingen würde. Wer ist für A? Mal eben kurzes Stimmungsbild. Gut. Wer ist für B? Wer ist für C? Tja, richtig wäre gewesen. Ups. Richtig wäre gewesen, B und C zusammen, denn heute Karfreitag, da geht es um den Tod Jesu, die Kreuzigung und übermorgen Sonntag wird es dann um die Auferstehung Jesu gehen, das heißt, wir feiern also beides. Und damit habt ihr jetzt auch schon rausgefunden, dass möglicherweise Fangfragen dabei sind und auch Mehrfachbeantwortungen möglich sind. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis darauf, wie es weiter funktionieren wird. Die zweite Frage ist, wer trug das Kreuz? Also das ist jetzt so die Karfreitagsfrage und beschäftigt sich genau damit, was da passiert ist. Antwort Nummer A, Simon von Kyrene. Antwort Nummer B, Josef von Arimathäa. Oder Antwort Nummer C, Jesus selbst. Ist irgendjemand für B? Kribbel ist für B. Oh, das ist total falsch. Also B, Josef von Arimathäa hat sein Grab zur Verfügung gestellt, aber er hat kein Kreuz getragen. Ja. Und richtig ist nämlich tatsächlich A und C. Denn je nachdem, wo ihr guckt, in den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, ist die Rede davon, dass Simon von Kyrene das Kreuz trug und Johannes hat sich für Jesus entschieden und sagt also nichts von Simon von Kyrene, sondern redet nur von Jesus. Das führt zur dritten Frage. Was waren Jesu letzte Worte? Und jetzt wird es nämlich richtig schwierig. Möglichkeit A, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Möglichkeit B, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt so viel wie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder ist es Möglichkeit C, es ist vollbracht. Oh, C ist gerade sehr hoch im Kurs. Wer sagt C? Wer sagt B? Ah, wer ist für A, B und C? Sören sagt, das geht nicht. Man kann ja nicht drei letzte Worte haben, sagt Sören ja richtig. Okay, Alex ist für mehr Licht, aber das war mit Sicherheit Johann Wolfgang von Goethe. Und ich gebe zu, es war wieder eine Fangfrage, denn richtig ist alles. Denn Lukas redet davon, dass Jesus letzte Worte waren, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Markus sagt, die letzten Worte waren Eli, Eli, lama sabachthani. Und Johannes sagt, die letzten Worte am Kreuz von Jesus waren, es ist vollbracht. Matthäus hat nicht mehr drauf gepasst, deswegen habe ich da gar nicht mehr nachgeguckt. Da kommen wir gleich zu. Dann die nächste Frage, ich habe nicht mehr mitgezählt, ich weiß nicht mehr. Welche Frauen waren am Grab? Das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen schwieriger, irgendwie, denn auf die Frauen achtet man manchmal nicht so sehr. Und es gibt wieder drei Möglichkeiten. Ey, wer hat denn jetzt gerade Petrus und Johannes gesagt, Alex? Unglaublich. Dürfte ich ein paar Steine haben? Möglichkeit A, Maria Magdalena. Möglichkeit B, Maria Magdalena und andere. Möglichkeit, oder ist es Möglichkeit C, Marilyn Manson? Ist irgendjemand für C? Okay. Ich hätte das auch sehr lustig gefunden, wenn er einer der ersten Frauen am Grab gewesen wäre. Aber es gab ihn da noch nicht. Also, für was entscheiden wir uns? Maria Magdalena alleine oder Maria Magdalena und ein paar andere? B. B. Alle für B? Und es ist schon wieder eine Fangfrage. Nämlich Johannes sagt, es war nur Maria Magdalena und die Matthäus, Markus und Lukas sagen, es waren noch andere dabei und nicht nur Maria Magdalena. Ich weiß nicht, wie die das wissen. Und gleich komme ich dazu. Und die nächste Frage. Wie viele Engel waren am Grab? Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Frage. Es werden Engel erwähnt in den Evangelien. Und die Frage ist jetzt also, wie viele von diesen Engeln waren denn am Grab? Und es wäre die Möglichkeit 1, Möglichkeit A, ein Engel. Möglichkeit B, zwei Engel. Und Möglichkeit C, eine ganze Legion von Engeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Legionen sind. Weiß jemand das? Tausend. Tausend Millionen, tausend Engel. okay, hier wird eine schwierige theologische Frage aufgeworfen, unsichtbar waren die bestimmt dabei, aber wir nehmen einfach mal die Zählungen. Es ist übrigens auch erlaubt zu spicken, also wenn wir schon keine Telefonauskasse haben, könnt ihr auf jeden Fall in den Evangelien nachgucken, die sind ganz am Anfang vom Neuen Testament und dann jeweils so am Ende, dann steht auch die Geschichten da. Und ihr ahnt es fast schon, es ist schon wieder eine Mehrfachnennung, nämlich je nachdem, wo ihr nachguckt, sagen Matthäus und Markus reden nur von einem Engel und Lukas und Johannes reden von mehreren Engeln. Mal gucken, habe ich noch eine Folie, eine Frage? Oh ja, Tassi, ich habe sogar noch eine Frage, nämlich wo erschien der Auferstandene zuerst? Und wieder drei Möglichkeiten. Entweder A in Emmaus und Galiläa oder ist richtig diesmal. Oder B in Jerusalem oder Möglichkeit C in den USA. Okay. A und C und B wurden schon genannt. Sind irgendwelche Mormonen unter uns? Okay, Mö, dann würde ich für dich auch Nummer C gelten lassen, einfach nur wegen der religiösen Vielfalt, wobei eigentlich in der Bibel davon nicht so richtig was steht. Und es ist wieder eine Mehrfachnennung. Nämlich... Je nachdem, wo wir gucken, ist es entweder Jerusalem, da hat Johannes sich extrem drauf konzentriert, den hat der ganze Rest da drumherum, hat ihn gar nicht interessiert. Oder aber Emmaus und Galiläa irgendwie so als erster Ort, da haben dann Matthäus und Markus irgendwie speziell vieles drüber gesagt, dass der Auferstandene da erschienen ist. So, und der Grund, warum ich das mal auf diese Weise bringe, ist ja, oder vielleicht die Sache an sich ist ja vielleicht so ein bisschen komisch. Ich habe auch echt so ein bisschen gezögert, ob ich das irgendwie machen soll, weil normalerweise wir als Freikirchenleute pochen ja immer eigentlich sehr darauf, irgendwie oder viele von uns, dass die Bibel keine Fehler enthalten kann und keine Ungenauigkeiten und dass irgendwie jedes Wort irgendwie hundertprozentig wieder stimmen müsste. Und kommen aber trotzdem ja irgendwie nicht darum herum, dass wir auch hin und wieder mal feststellen, dass so einige von den Geschichten doch auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erzählt worden sind und dass es eigentlich unmöglich ist, so jedes Detail miteinander zu harmonisieren. Und immer wenn jetzt so ein hoher christlicher Feiertag ist, dann geistert das ja auch einmal irgendwie durch die komplette Medienwelt und so gewisse Boulevardblätter wie der Spiegel schreiben dann ja auch immer unheimlich gerne irgendwie darüber, dass das alles ja gar nicht stimmen kann und dass die Bibel sich widerspricht und dass deswegen gar nichts irgendwie dran sein kann an Auferstehung und so weiter. Und das kann einem ja manches Mal irgendwie fast schon den Glauben madig machen. Und ich kenne schon auch Leute, die darunter leiden, irgendwie, dass es diese Widersprüche gibt. Und wenn man dann wirklich mal alle vier Evangelienberichte nebeneinander legt, wird man wahrscheinlich sogar noch mehr Sachen finden, die sich unterscheiden, als ich da hier jetzt aufgelistet habe. Und deswegen dachte ich irgendwie, da Ostern ja das höchste christliche Fest der Christenheit ist, würde ich doch gerne mal irgendwie ein bisschen was zu den Unterschieden zwischen diesen ganzen vier Berichten geben, weil die nämlich tatsächlich überhaupt gar nicht schlimm sind. Und letzten Endes meine ich sogar, irgendwie, dass sie eher dazu beitragen, dass man die Glaubwürdigkeit also die Tatsache der Auferstehung wirklich glauben kann, als dass sie das Gegenteil beweisen, dass man es nicht glauben könnte. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, warum ich davon überzeugt bin, dass es wirklich stimmt, dass wir heute wirklich den Tod Jesu feiern und am Sonntag die Auferstehung und diese Sachen wirklich passiert sind. Und damit meine ich nicht, dass ich mich jetzt auf den Tag genau festlegen will. Irgendwie so genau hat man das nicht aufgeschrieben damals. Also ob das jetzt tatsächlich gerade heute gewesen ist oder irgendwie ein ganz anderen Datum, das ist auch erstmal irgendwie total zweitrangig. Aber so die Sachen an sich sind natürlich für uns echt von totaler, entscheidender Durchschlagskraft. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir einen total toten Glauben. Und das ist auch so ein Thema, das sich immer wieder in den Briefen wiederfindet. Entweder gibt es eine Auferstehung oder eigentlich ist das alles, was wir glauben, bedeutungslos. Und deswegen ist es ja auch schon mal entscheidend, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch mal mitdiskutieren zu können, wenn wieder irgendjemand sagt, ja, aber die Bibel widerspricht sich da doch und man kann doch gar nicht sagen, war es jetzt ein Engel am Grab oder waren zwei Engel am Grab oder ist Jesus irgendwie in einem großen Leinentuch beerdigt worden oder waren es irgendwie mehrere kleine, wie Johannes das vielleicht andeutet und wo ist Jesus denn jetzt überhaupt zum ersten Mal erschienen und wer war irgendwie als Erster am Grab und wer war von den Jüngern der Erste am Grab und so weiter. Da gibt es ganz viele Sachen. Und ich glaube, dass eigentlich von diesen kleinen Unterschieden nichts wirklich bedeutungsvoll ist, sondern dass es im Gegensatz ja so ist, dass wenn irgendwo etwas passiert und mehrere Zeugen da sind, dann hat man auch immer gleich mehrere Meinungen. Und wenn alle die gleiche Meinung haben, dann haben die sich vorher abgesprochen. Ist so ein Thema, das in Krimis öfter mal vorkommt und hin und wieder gucke ich gerne mal Krimis im TV. Und da ist eigentlich immer das Gleiche, irgendwie der Inspektor ermittelt und hat mehrere Zeugen und der eine Zeuge sagt so, ja, das waren 4 Autos, die da zusammengekracht sind und der nächste Zeuge sagt so, nein, das waren aber bloß 3 Zeugen und dann geht es irgendwann darum, dass man feststellt, welche Farben das sind und dann sagt natürlich wieder eine, ja, es war irgendwie Korallenrot und der nächste sagt so, nein, das war Neptunblau und man hat irgendwie ganz viele Möglichkeiten nachher und der Inspektor muss sich dann entscheiden, was passiert ist und wer Recht hat. Aber egal, wie viele Versionen er kriegt, es ist immer irgendwie ganz klar, dass es einen Unfall gegeben hat. Also da steht nie zur Debatte, irgendwie, dass das vielleicht nicht passiert wäre. Und so ist das eigentlich überall, irgendwie, wo Menschen Zeugen von etwas werden, dass man nachher viele Details nicht mehr genau feststellen kann, aber es bleibt irgendwie nur als Tatsache bestehen, dass die Sache an sich passiert ist. Und ich glaube, ich wäre tatsächlich skeptischer irgendwie den Berichten der Bibel gegenüber, wenn das jetzt total deckungsgleich wäre, wenn da so wirklich 4 wörtlich gleiche Evangelien da wären, die genau wissen, was Jesus als Letztes gesagt und getan hat, wo gar nicht dieser emotionale Gehalt dabei ist, irgendwie den Menschen natürlich haben müssen, wenn sie sehen, dass ihr bester Freund stirbt und die teilweise auch noch weglaufen und noch nicht mehr irgendwie alles mitgekriegt haben und nachher selber irgendwie recherchieren müssen, was passiert ist. Also wenn das irgendwie total übereinstimmt, stimmen würde, dann hätten die nicht das gesagt, was sie gesehen haben und erlebt haben, sondern sie hätten sich mit Sicherheit zwischendurch abgesprochen, um zu einer gemeinsamen Version zu kommen. Und der erste Punkt, der mir wichtig dran ist, ist, dass die Unterschiede zwischen den Berichten in der frühen Kirche ungefähr niemanden wirklich interessierten. Also es gibt so ein paar Leute, die darüber geschrieben haben und die versucht haben, die Evangelien so in eine zeitliche Ordnung reinzubringen und rauszukriegen, was dann chronologisch genau passiert ist. Aber so im Großen und Ganzen konnte die frühe Kirche extrem gut damit leben, dass es 4 verschiedene Evangelien gibt und dass die Berichte in diesen 4 Evangelien auch nicht irgendwie 100%ig deckungsgleich waren. Trotzdem waren alle davon überzeugt, dass es Gottes Wort war. Trotzdem waren alle davon überzeugt, dass die Sachen, über die geredet worden ist, dass sie richtig war und dass die Auferstehung stattgefunden hat. Und diese Unterschiede haben damals eigentlich wie keinen aus dem Sattel geworfen, war kein großes Argument dafür, dass vielleicht etwas nicht passiert ist, sondern es war halt einfach nur, dass es die Unterschiedlichkeit von Zeugenaussagen ist und das hat keinen großartig gejuckt. Es gab noch nicht mal irgendwelche Versuche, dann den Text der Bibel zu glätten. So in manchen Sachen ist das passiert, dass wenn so ein Grammatikfehler da war, dann hat derjenige, der das Manuskript abgeschrieben hat, den Grammatikfehler meistens auch stillschweigend korrigiert. Aber es gab keine Versuche, jetzt die 4 Evangelien zu harmonisieren und da irgendwo die Unterschiede rauszubügeln, sondern das ist einfach ganz getreulich so weitergegeben worden. Und das heißt also schon, dass die Leute, die es kopiert haben, die sich mit dem Manuskript beschäftigt haben, eben auch davon überzeugt waren, dass die Sache wichtig war, aber dass diese kleinen Unterschiede auch eigentlich etwas war, was man vernachlässigen konnte. Das ist gleich Nummer 2, nämlich die Unterschiede betreffen eigentlich nur Nebensächlichkeiten. Ich weiß nicht genau, warum das da verrutscht ist. Das sah bei mir natürlich nicht so aus, sondern passt auch alles schön in diesem Kästchen da rein. Das ist einfach irgendwie so die Tücke der Technik. Aber es ist tatsächlich so, für die Sachen, also die Unterschiede betreffen nur Nebensächlichkeiten. Und ich glaube, man muss schon irgendwie jemand sein, der nach Fehlern sucht, damit einem auffällt, dass das eine Evangelium ein griechisches Wort verwendet, das ein großes Tuch bezeichnet, während das andere Evangelium ein griechisches Wort verwendet, das ein kleines Tuch bezeichnet. Ich weiß gar nicht, wer da als Erster drauf gekommen ist. Ich hatte halt auch keine Zeit mehr, irgendwie das mal nachzuforschen. Aber das würde mich auch eigentlich irgendwie so ein bisschen mal interessieren, so wer sich da so rein fest verbissen hat, dass er da unbedingt jetzt irgendwie einen Widerspruch drin sehen wollte. Und letzten Endes, wie ob es jetzt wirklich ein oder zwei Engel waren, die da am Grab erschienen sind, ist ja auch so ein bisschen egal. Oder es könnte sogar sein, irgendwie, dass es zwei Engel waren, aber der Evangelist hat irgendwie den einen ganz besonders interessant gefunden und deswegen hat er den anderen vergessen. Oder irgendwie, es war vielleicht auch bloß einer da und es war noch ein Gärtner oder sowas da, den dann der andere Evangelist auch für einen Engel gehalten hat. Und er hat das so aufgeschrieben und es gibt also ganz viele Möglichkeiten eigentlich, wie man zu diesen Unterschiedlichkeiten kommen kann. Aber das, worum es ja eigentlich ging, so die Hauptsachen wie des Textes, weswegen die Leute das aufgeschrieben haben, war ja, Jesus ist auferstanden. Und es war nicht irgendwie so sehr, Jesus ist auferstanden um genau diese Uhrzeit und es sind genau diese Leute da gewesen und es ist genau das passiert, sondern die Botschaft, irgendwie die Christus uns ja auch gegeben hat und die die Kirche hat, ist seine Auferstehung zu verkündigen und nicht uns in irgendwelchen Details zu verfransen. Und tatsächlich kommt mir das so vor, wie eigentlich fast alles so im christlichen Leben. Es gibt ganz viele Details, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Es gibt immer irgendwie wesentlich mehr zu wissen, als wir wissen. Aber es gibt auch immer diese Hauptsachen, die wirklich feststehen und die wirklich wichtig sind. Und das, worüber Christen sich dann immer wieder streiten, sind so die totalen Nebensächlichkeiten und irgendwelche theologischen Fragen, die draußen in der Welt wahrscheinlich auch gar keinen mehr besonders interessieren, aber wo wir uns irgendwie unheimlich darüber streiten können, über Taufformeln und wer weiß was alles, was man sowieso aus der Bibel lesen kann und was man aber auch so aus der Bibel lesen kann, statt uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das, was wirklich wichtig ist, nämlich die eine große Hauptsache, das bleibt auf jeden Fall intakt. Und das, worum es da wirklich geht, das Einzige eigentlich, worum es wirklich geht, ist, dass dieser Jesus gekreuzigt worden ist am Karfreitag, ist, dass er gestorben ist, ist, dass er als toter Mensch in sein Grab gelegt worden ist, ist, dass er einbalsamiert worden ist, dass ein Stein vor sein Grab gerollt worden ist, dass eine Wache davor gestellt worden ist, dass er irgendwann einige Zeit später wieder auferstanden ist, dass verschiedene Menschen, wie viele auch immer und in welcher Reihenfolge auch immer, da gewesen sind, das leere Grab gesehen haben, dass Tücher da liegen, wie viele es auch immer genau gewesen sind und gemerkt haben, dass Jesus nicht mehr da ist. Und dass Jesus danach vielen Menschen begegnet ist, wo der eine, nämlich Johannes, sich besonders dafür interessiert hat, dass Jesus in einer Großstadt namens Jerusalem aufgetreten ist und andere sich mehr irgendwie darauf beschränkt haben, zu sagen, dass er aber auch in ländlichen Gegenden, nämlich in Galiläa, aufgetreten ist. Aber sie eigentlich alle sagen, für so das Entscheidende daran ist, dass dieser Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er aus dem Grab gekommen ist und dass er danach vielen Menschen als lebend erschienen ist. Und dass er am Ende, als er da mit seinen Jüngern noch einmal zusammen war, ihnen einen Missionsbefehl überlassen hat und ihnen gesagt hat, hier, ihr seht, ich bin auferstanden und deswegen sende ich euch jetzt hier in alle Welt, dass ihr aller Welt das Evangelium verkündigen könnt, dass jemand gekommen ist, der für euch gestorben ist und der auferstanden ist. Und das ist eigentlich die ganze Osterbotschaft. Im Grunde genommen echt überhaupt gar nicht viel. Aber es ist doch irgendwie das Teuerste und das Kostbarste, was wir als Christen haben. Und wie bei allen christlichen Feiertagen ist unheimlich viel Beiwerk dabei. Und wie wir Weihnachten an unsere Krippen auch mit Ochsen und Eseln und heiligen drei Königen füllen, von denen wahrscheinlich auch irgendwie ungefähr nichts dabei gewesen ist bei der ursprünglichen Geschichte. Genauso kann man es auch mit der Osterbotschaft machen und wir können ganz viel Beirat irgendwie dazustellen. Aber das, worum es eigentlich geht, mir was im Kern, wie das Wichtigste ist, ist, dass dieser Jesus Christus gestorben ist für die Menschheit und dass er auferstanden ist, dass er das beseitigt hat, was zwischen uns und Gott steht und dass er uns ein neues Leben geben kann. Und so ist also hier, oh, Zufall, dass ich draufgetreten bin, hier ist alles drei richtig, hä? Was denn jetzt passiert? So. So, da. Das ist das i-Tüpfelchen. Keine Ahnung, was da passiert. Es waren auf einmal viel mehr Folien da, als eigentlich da sein sollten. Also das ist irgendwie das, worum es im Kern geht. Und ich habe... Entschuldigung, auch nicht. Mach das... Nein. Ja, ich kann es auch nicht mehr wegmachen. Ich bin keine Ahnung. ja, und so habe ich heute noch noch etwas gelesen und das hat mich auch irgendwie total ermutigt und eigentlich hat das wenig mit uns zu tun, aber ich wollte das auch gerne nochmal hier in unserem Gottesdienst sagen. Und zwar haben die Katholiken, unsere großen Brüder mit etwas mehr Anhängern, als wir Freikirchen haben, ja jetzt neulich einen neuen Papst gewählt. Und es ist jetzt im Internet eine Rede von ihm aufgetaucht, so bevor das Konklave stattgefunden hat. Er hat eine Rede gehalten vor den Bischöfen und einer hat ihn gebeten, die doch nochmal aufzuschreiben und auch gefragt, ob er die ins Internet setzen darf. Und er durfte das auch machen. Und es war so eine Sache, die mich echt irgendwie berührt hat. Also normalerweise gucke ich nicht besonders viel nach Rom und erwarte auch irgendwie gar nicht, dass von daher noch was kommen könnte. Also der Papst hat also irgendwie etwas gesagt, wo ich dachte, meine Güte, das kann auch aus einer meiner Predigten kommen. Nämlich er hat gesagt, die einzige Aufgabe der Kirche ist es, das Evangelium zu verkündigen. Und wenn die Kirche nicht mehr diesem Auftrag nachkommt, das Evangelium zu verkündigen und an die Ränder der menschlichen Existenz und der Ränder der Menschheit zu gehen und Christus irgendwie dahin zu bringen, und wenn sie stattdessen irgendwie sich um sich selber dreht, dann hat sie eigentlich keinen Daseinszweck mehr. Und das fand ich also von einem Papst irgendwie ein unglaublich mutiges Statement. Ich hoffe, dass er das hinkriegt, irgendwie das auch weiterhin so durchzuziehen. Aber ich glaube, dass er irgendwie total recht hat und dass es eine Wahrheit ist, die auch für den freikirchlichen Bereich gilt und für den protestantischen Bereich, ja genau, dass letzten Endes die Osterbotschaft unsere Botschaft ist und dass keine Kirche und keine Freikirche und keine Gemeinde es sich leisten kann, umso weniger in unserer Zeit, sich um sich selbst zu drehen und sich einzuigeln, sondern dass wir wirklich aufgerufen sind, an die Grenzen der Erde zu gehen und der Gesellschaft und vielleicht sogar bis nach Ostdeutschland, wo es einige Menschen gibt, die das Evangelium offenbar nicht kennen, um diese Osterbotschaft zu verkündigen. Und deswegen würde ich gerne am Ende dieser Predigt den Ostersonntagsgruß vorwegnehmen. Ich weiß, das ist noch so ein bisschen vorgegriffen, aber ich kenne das Ende der Geschichte, deswegen traue ich mir das zu und würde euch dann gerne grüßen mit einem ganz fröhlichen: Der Herr ist auferstanden. Genau, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.